Doch seit den Ereignissen auf Rylon hatte er ständig das Bedürfnis, mit jemandem darüber zu reden. Er würde seine frühere Haltung wohl noch einmal überdenken müssen. Gek schien zu spüren, dass dies ein guter Moment für einen Themenwechsel war. Er stand auf.
»Also gut, Lieutenant, wenn Sie bereit sind, könnten wir uns die Daten ansehen, die das Forschungsteam auf Rylon an uns übermittelt hat.«
Er räusperte sich.
»Natürlich nur, bis der Datenstrom abbrach. Wir haben Ihre Ergebnisse mit denen von Ravenna 4 verglichen und einige interessante Resultate erzielt.«
»Wirklich?« Xiongs Interesse war geweckt. Er folgte Gek in einen der Konferenzräume. Auf dem Tisch lagen verschiedene Datenkarten und Tafeln neben einer Computerstation. Gek setzte sich. Seine breiten Finger drückten auf einige Knöpfe. Die Monitore, die in den Tisch eingelassen waren, wurden eingeschaltet. Gek zeigte auf die Darstellung auf einem der Bildschirme.
»Wie Sie hier sehen, haben wir die genetische Sequenz, die in den Proben auf Ravenna 4 gefunden wurden, isoliert.«
Xiong hatte schon häufig Darstellungen des Metagenoms gesehen, doch seine ungeheure Komplexität faszinierte ihn jedes Mal aufs Neue. Die genetischen Informationen, die sich in den DNA-Proben befanden, waren so gewaltig, dass der menschliche Verstand sie nicht bewältigen konnte. Xiong wusste, dass diese Informationen vielleicht das Wissen über die Fundamente des Lebens revolutionieren würden. »Was könnten wir alles mit diesem Wissen erreichen?«, dachte er nicht zum ersten Mal.
»Wir haben gerade erst mit der Bearbeitung der Orion-Proben begonnen«, fuhr Gek fort. »Sie wissen ja, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, aber immerhin können wir bereits einige erste Vergleiche anstellen.«
Mit einem Knopfdruck brachte er eine neue Darstellung auf den Monitor. Sie erschien neben der ersten.
»Anfangs dachten wir, es handle sich um die gleiche genetische Information wie die der Ravenna-Proben. Doch dann entdeckten wir einige neue Proteine, von denen die Basis-DNA unserer Ansicht nach eingeschlossen wird.«
Er sah Xiong an.
»Dann wurde es richtig interessant.«
Gek rief eine neue Grafik auf.
»Wir fanden einige Prüfsequenzen, die Fehler im Replikationsvorgang verhindern sollen. Alles dahinter sah völlig anders aus als die Ravenna-Proben.«
Xion betrachtete nachdenklich die Grafiken. »Ich sehe hier nichts, was den Replikationsvorgang auslösen könnte. Die Rylon-Probe erschien ihm zwar vollständiger als die von Ravenna, doch es fehlten trotzdem einige wichtige Bestandteile.«
»Trotz dieser Unterschiede«, fuhr Gek fort, »haben beide Proben die gleiche genetische Kernstruktur, nur alles darüber hinaus unterscheidet sich völlig.«
»Und das heißt?«, fragte Xiong. Gek lehnte sich zurück.
»In beiden Proben scheint nur ein Bruchteil der Information für die Entstehung von Lebensform notwendig zu sein. Wozu dient dann der Rest?«
Er hob die Schultern und beantwortete so seine eigene Frage.
»Ich finde, das ist offensichtlich. Dieses genetische Material ist künstlichen Ursprungs. Die Entwickler erschufen ein Grundmuster, das sie beliebig einsetzen konnten. Das Ganze ist so hochentwickelt, dass wir es uns kaum vorstellen können. Aber was wir auf Ravenna und Orion gefunden haben, ist nur die Spitze des Eisbergs.«
Xiong schüttelte den Kopf. Der Wissenschaftler wirkte auf ihn etwas melodramatisch. »Sie glauben also, dass wir auf Orion zwar viel gelernt haben, aber
wir haben mehr Fragen gestellt, als wir beantworten können«, antwortete Gek.
»Also suchen wir weiter«, sagte Xiong. »Die Sensoren der Endeavour und die Artefakte, die wir gefunden haben, sollten uns mit genügend Material versorgen.« Er sprach nicht weiter, denn er musste plötzlich an seinen Freund Bohanian denken, der tot im Autopsieraum der Station lag. Dann sah er auf das Chronometer des Computers und seufzte. »Sie müssen eine Weile ohne mich weitermachen«, sagte er. »Ich muss in einer halben Stunde zur Missionsauswertung.« Vor der Landung der Endeavour hatte er bereits den Befehl erhalten, sich vor der Besprechung bei Commodore Race zu melden und dann mit einem Mitglied von Captain Desai's Jack-Stab zu sprechen. Auf beides freute er sich nicht gerade, denn die Geheimhaltung seiner Mission würde wie immer im Vordergrund stehen und alle anderen Aspekte beeinflussen. Diesen Teil seiner Aufgabe mochte er am allerwenigsten, auch wenn er die Notwendigkeit meistens einsah. Xiong verabschiedete sich von Dr. Gek und verließ die Gruft. Er sehnte sich nach dem Tag, an dem Geheimnisse, ob militärische oder andere, nicht mehr nötig sein würden, wusste aber, dass er diesen Tag wahrscheinlich nicht mehr erleben würde. »Ich muss zugeben«, sagte Sovik, als er den Besprechungsraum von Jetanians Abteilung betrat, »dass der Dienst im diplomatischen Korps der Föderation immer wieder zu einzigartigen Erfahrungen führt.«
»Möchten Sie uns das erklären, Mr. Sovik?«
fragte Jetanian mit einem Blick auf die anderen Konferenzteilnehmer. Er ging zu seinem Glengett, dem lehnlosen Stuhl, auf dem er knien konnte, und trank einen Schluck javatianischer Austernbrühe. Der vulkanische Abgesandte blieb reglos. »Ich hätte nicht gedacht, dass ein Tolianer zu bitterem Lachen in der Lage wäre.« Er machte eine Pause und hob die rechte Augenbraue. »Bis heute.« Jetanien lächelte, ein Gesichtsausdruck, den nur ein anderer Chelone als Lächeln erkennen konnte.
»Nun«,
sagte er dann und sah nacheinander die anderen Besprechungsteilnehmer an.
»Ich glaube, der Tolianer, auf den Sie sich beziehen...«
»Botschafter Sesreen«, erläuterte Sovik.
»Ja, Botschafter Sesreen«, fuhr Jetanien fort, »würde sich freuen, wenn er wüsste, dass die Nuancen seiner Sprache den Zuhörern, in diesem Fall sogar einem Vulkanier, der Sarkasmus nur selten zu schätzen weiß, nicht entgangen sind.«
Er lachte leise. Es klang wie ein Vogelzwitschern. Sovik setzte sich schweigend neben Akela Karomé, die farbenfroh gekleidete Abgesandte, die man Botschafter Lugok von der klingonischen Delegation zugeteilt hatte. Der müde wirkende Dietrich Meyer saß ihr gegenüber. Er war Lugok ursprünglich zugeteilt gewesen, war jedoch nicht mit ihm zurechtgekommen und hätte sogar beinahe sein Leben verloren, als der klingonische Botschafter ihn mit einem Diktach bedrohte. Neben Meyer saß Anna Sandesio. Im Gegensatz zu Meyer, der auf seinem Stuhl hing, saß sie kerzengerade und war wie immer bereit, alle Aufgaben zu erfüllen, die Jetanien ihr auftrug. Er wusste, dass sie unter Humanoiden als attraktiv galt. Beinahe unbewusst setzte auch er sich auf. Er zweifelte zwar nicht am Respekt seiner Untergebenen, doch hin und wieder fragte er sich doch, wie er wohl auf sie wirkte.
»Wer etwas leiten will, muss aussehen, als würde er es leiten«, dachte er.
Jetanien sah seinen Stab an.
Obwohl unser geschätzter tolianischer Kollege im Gespräch mit Mr. Sovik nicht gerade enthusiastisch wirkte, möchten wir, dass er und Botschafter Lugok sich so schnell wie möglich hier treffen. Natürlich wird es viele Scheingefechte geben, doch unsere Aufgabe besteht darin, die Wahrheit hinter dem eskalierenden Konflikt zwischen diesen beiden Völkern hier in der Taurus-Region herauszufinden. Sobald dies geschehen ist, werden wir sie zu einem Abkommen bewegen, das diese Situation auflöst, bevor sie uns alle verschlingt.
Meyer flüsterte Sandesio etwas zu, aber sie reagierte kaum darauf. Jetanien hatte eine solche Reaktion von Meyer erwartet, wollte sie aber nicht auf sich beruhen lassen.
»Mr. Meyer, dass Sie gelegentlich versuchen, eine Situation durch schlechte Witze aufzulockern, toleriere ich, aber selbst Ihnen sollte klar sein, dass Timing in der Kunst der Komödie von größter Bedeutung ist. Und ich versichere Ihnen, Sir, dass Ihr Timing in dieser Situation sehr zu wünschen übrig lässt.«
Meyer räusperte sich und errötete. »Entschuldigung, Eure Exzellenz.«
»Ich würde Sie von dieser Besprechung und dem gesamten diplomatischen Korps ausschließen«, sagte Jetanien, »wenn ich nicht glauben würde, dass Sie etwas beizutragen haben. Ist diese Annahme korrekt?«
Meyers Augen weiteten sich erschrocken. Er setzte sich auf. »Ja, Eure Exzellenz.«
»Dann verhalten Sie sich entsprechend.«
Jetanien wandte sich an Karomé.
»Gehe ich recht in der Annahme, dass Botschafter Lugok Ihre Einladung mit etwas mehr Freundlichkeit angenommen hat, Miss Karomé?«
»Ihre Definition von Freundlichkeit oder seine?« fragte Karomé zurück.
»Beide wären mir recht«,
sagte Jetanien und griff erneut nach seiner Brühe. Die Abgesandte nickte. »Dann ja. Er hat unsere Einladung freundlich angenommen und hinzugefügt, er würde mich zusehen lassen, wenn er Sesreen in seine orthohombischen Bestandteile zerlegt, wie er sich ausdrückte.« Sie hob die Schultern. »Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass Lugok so viel über Kristallographie weiß.« Meyer lachte laut. Jetanien wartete einen Moment, dann sagte er,
»Es wäre vielleicht übertrieben, dem Expertenwissen des Botschafters in diesen Belangen zu vertrauen, aber seine Reaktion erklärt zumindest, weshalb Botschafter Sesreen so zurückhaltend auf unsere Gipfelgespräche reagiert hat, nicht wahr?«
Sandesio nickte. »Das stimmt, Exzellenz. Wenn man bedenkt, dass die Tolianer laut unseren Geheimdienstinformationen bei bisher jeder Auseinandersetzung mit den Klingonen die Aggressoren waren, ist es nachvollziehbar, dass die Klingonen den Kampf suchen. Ihre Taktik, anschleichen und zurückziehen, beleidigt die Klingonen zusätzlich.«
»Sie führen ihre Kämpfe ehrenvoll«, sagte Jetanien. »Ja, natürlich. Eines Tages werde ich mich dem Studium des klingonischen Ehrbegriffs widmen, um herauszufinden, was erlaubt ist und was nicht. Ich gehe davon aus, dass die genauen Anweisungen in heiligen Texten oder auf Steintafeln niedergeschrieben wurden, die nur sehr wenige Klingonen kennen, denn sie wechseln die Definition ihres Ehrbegriffs öfter als ich meine Unterwäsche.«
Seine Mitarbeiter lachten höflich. Meyer stützte die Ellenbogen auf den Tisch. Aber würden diese Angriffe nicht jeden wütend machen, Anna? Nicht nur die Klingonen? Und glauben wir wirklich, dass Sesreen, selbst wenn Lugok nicht am Tisch säße, die Motive der Tolianer erläutern würde? Sovik antwortete darauf. Die Föderation hat sich nach der Zerstörung der Bombe an ihr Versprechen gehalten, keine militärischen Aktionen gegen die Tolianische Versammlung durchzuführen. Das sollte Botschafter Sesreens Vertrauen in uns gestärkt haben. Er legte die Hände auf den Tisch und faltete sie. J'Tenin wusste, dass es sich dabei um eine meditative Geste der Vulkanier handelte. Die Tolianische Delegation würde Verhandlungen ohne eine Teilnahme der Klingonen bevorzugen. Das dauert zwar länger, wäre aber vielleicht ertragreicher.
»Nicht akzeptabel«, sagte J'Tenin. »Diese Zeit haben wir nicht, Mr. Sovik. Also, wie bekommen wir die Botschafter dazu, sich zusammenzusetzen?«
Sandessio runzelte die Stirn. »Wir könnten sie anlügen.«
»Diese Strategie sollte unsere letzte Option sein«, antwortete J'Tenin.
Seine Assistentin lächelte. Er versuchte, die Geste zu erwidern, so gut es seinem starren Gesicht möglich war. »Es geht vor allem darum, die Tolianer an den Tisch zu bringen«, sagte Karomé. »Lugok ist sehr an einem Treffen interessiert.«
»Aber wird er sich benehmen?« fragte Maya sichtlich besorgt. Sie sah ihn an.
»Das hängt davon ab, ob Sie Ihre Bemerkungen über seine Familie für sich behalten können.«
Maya wollte darauf antworten, aber J'Tenin erhob sich.
»Es reicht, wenn sich die Delegationen streiten«, sagte er laut. Karomé und Maya drehten die Köpfe in seine Richtung. »Dieser Gipfel ist sehr wichtig. Ich werde nicht erlauben, dass er durch interne Streitigkeiten meiner Mitarbeiter gefährdet wird. Haben wir uns verstanden?«
Er sagte ihnen nicht, wie wichtig dieser Gipfel für ihn selbst war. Die Gelegenheit, in einer solchen Situation einen langfristigen Frieden zu erreichen, würde nie wiederkommen. Nicht nur die Föderation, sondern auch ihre interstellaren Nachbarn würden jahrzehntelang davon profitieren. Er war sich bewusst, dass man lange nach seinem Tod in Geschichtsbüchern und Seminaren über die Entscheidungen sprechen würde, die er hier traf.
»Ich bin dem diplomatischen Korps beigetreten, weil ich etwas verändern und ein Erbe hinterlassen wollte«, dachte er, während seine Mitarbeiter um ihn herum nickten. »Nichts, was ich bisher getan habe, kommt an die Bedeutung dieses Moments heran. Ich darf nicht versagen, und mein Stab darf mich nicht im Stich lassen.«